Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Du hättest auch woanders sein können, aber du hast es dir so ausgedacht, dass du heute hier bist. Und das finde ich total schön. Wir sind in einer Predigtreihe im Markus-Evangelium. Und wir glauben, dass Taten manchmal lauter sprechen als Worte. Und deswegen gucken wir uns Jesus an und wir gucken uns an, wie Jesus den Menschen begegnet ist, wie Jesus gehandelt hat. Was hat Jesus getan? Was waren seine Taten? Seine Worte, die hören wir uns natürlich auch an, aber wir schauen uns jetzt mal drauf, einfach mal an, wie Jesus gehandelt hat. Und ich möchte euch einfach einladen, nehmt euch einfach auch mal Zeit, das Markus-Evangelium zu lesen. Es hat nur 16 Kapitel, ist so ein SMS-Evangelium, das kann man ziemlich schnell lesen. Und nehmt euch einfach mal Zeit und lest euch das Markus-Evangelium durch und schaut euch an, wie hat Jesus gehandelt, wie hat Jesus gelebt, wie ist Jesus dem Menschen begegnet, wie ist Jesus Gott begegnet. Gut, das heutige Thema, da handelt es um Mission. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch ganz kurz Zeit nehmt, eine Minute oder anderthalb, und tauscht euch kurz aus mit eurem Partner, was ihr unter Mission versteht und was Mission ist. Und wie ihr Mission lebt. Ja, möchte jemand mal was teilen aus euren Gesprächen? Was ist euch über Mission eingefallen und wer möchte mal was sagen? Traut euch, einfach reinschreien. Also authentisch leben, okay, dann hofft man, dass das Leben auch ordentlich ist, genau. Ja. Menschen über den Glauben reden, genau. Was ist euch sonst noch so eingefallen? Mission? Bitte?
Offene Türen.
Haus offen. Also die GSG-9-Methode, ja. Offene Türen. Dankeschön, Markus. Okay, sehr gut. Also alles ist sehr gut, was ihr gesagt habt. Ja. Auf Gott hören.
Manchmal sprechen Taten lauter als Worte.
Amen. Was ist denn mit unseren Missionaren, die wir überall hinschicken? Hat jetzt keiner gesagt?
Ist auch gut.
Ja, ist auch. Ihr seid schon voll auf Kurs, ja. Das ist super. Ja, ich glaube, Mission, genau, das ist ja auch so unsere Gemeindestrategie oder auch was wir erkannt haben für uns als Gemeinde. Mission fängt wirklich bei jedem Einzelnen an, vor der Haustür, ja, und das geht bis an den Enden, bis zu den Enden der Welt, bis nach Afrika, bis nach Neuseeland, Australien, Nordpol, wenn da irgendwelche Leute wohnen. Also allumfassend Mission, ja. Mission kann man nicht ganz klar so abgrenzen. Als ich in den USA gelebt habe, waren wir auch in der Gemeinde, ein paar Jahre, und die Gemeinde hatte immer so Mission Trips, ja, so Kurzzeit-Missionseinsätze. Da konnte man dann sich anmelden und dann sind die dann nach Mexiko irgendwo hin zu, was war das, ich glaube so Indianerstämmen, und da haben die so Kurzzeiteinsätze gemacht. Ich durfte damals nicht mit, weil ich da war damals bei der Bundeswehr, ich war Soldat und das war so ein Land, da durfte ich nicht hinreisen zu der Zeit. Und Auf jeden Fall hat der Pastor extra Spanisch gelernt und die haben sich dann getroffen in der Gemeinde und zusammen Spanisch gelernt. Und dann hatten die so kleine Würfel, das waren so vier Würfel, die zu einem großen Würfel sind und miteinander verbunden. Das war so ein Evangelisationswürfel und dann konntest du den immer so aufklappen, das musstest du echt lernen. Das war total cool, dann konntest du das Evangelium quasi mit diesem Würfel erklären, weil da immer so Bilder drauf waren. Ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne? Acht Dinger, ich habe Mathe eine 5, ja. Konntest das Evangelium erklären, das war total cool und dann sind die auch nach Mexiko und haben dann diesen Indianern auch das Evangelium erzählt. Und da war einer dabei, Marcelo, das war so jetzt so ganz grober Mensch, ja. Der kam aus Buenos Aires, er hat auch ein hartes Leben hinter sich gehabt und der wurde immer so belächelt in der Gemeinde, das war immer der, ich weiß nicht, wer hier der Schräge ist. Jede Gemeinde hat einen Schrägen. Ja. Vielleicht, im Zweifelsfall bin ich es, ja. Auf jeden Fall, das war so, das war wirklich so ein schräger Vogel, ja, und alle in der Gemeinde haben diesen belächelt, ja. Und auf jeden Fall mussten die da im Dorf irgendwas machen, die haben auch Häuser gebaut und das Evangelium zwar verkündigt, aber auch mit der Hand, sie haben mit den Indianern Häuser gebaut und auf einmal brauchten die halt so eine Planierraupe oder irgendwas, womit sie dann halt so einen Berg wegmachen konnten, eine Straße machen konnten. Und das ging halt nicht. Und dann haben die gesagt, ja, der Einzige, der eine Planierraupe hat, das ist unten so ein reicher Typ, der ist ein Drogenbaron. Ja? Der hat eine Planierraupe, der braucht das so für seinen Anbau. Ja. Ja, da hatte Marcelo gesagt, ja, kein Problem. Er ist ja Muttersprachler, also Spanisch, und ist dann runtergefangen zu diesem Drogenbaron und hat sich da dann dieses Ding da ausgeliehen. Und da haben sie alle so geguckt, so ist die Kinnlade runtergefallen, ja, dass Marcelo ja diese Planierraupe besorgt hat von dem Drogenbaron. Der hat gesagt, ja klar, mache ich für Jesus, ne, dürft ihr da die Straße machen. Total cool. Und dann kamen die wieder und haben diese ganz tollen Geschichten von der Mission erzählt und ich saß da und habe gedacht, na, ich wäre auch gern dabei gewesen und ich hätte mich bestimmt nicht getraut, zu diesem Drogenbaron zu gehen und nach der Planierraupe zu fragen. Ja, aber so ein Typ war Marcelo einfach, ein cooler Typ da. Und das war irgendwie was total Cooles für die Gemeinde auch zu hören und auch wenn Missionare kamen. Aber das ist ja jetzt nicht Alltag. Das ist ja, diese Art von Mission ist ja auch eher was Besonderes. Und ich glaube auch, wir brauchen diese besonderen Erlebnisse, wo wir mal herausgefordert werden. Ich fände es cool, wenn wir auch mal so Mission Trips oder so Kurzzeit-Missionseinsätze machen könnten mit einigen. Das fände ich total schön, weil es wirklich nochmal hilft, über seine Grenzen hinauszugehen. Aber das ist ja nicht Alltag, das ist ja nicht das, womit wir jeden Tag was zu tun haben. Das ist, ich sag mal, da kann man, wenn man auf so einen Missionstrip geht, da kann man auch mal sich nochmal ganz anders verhalten. Wir waren gestern mit einigen Leuten auf so eine Fight Night, das ist so eine Männerarbeit aus Wiedenest, die haben wir uns angeguckt und haben da gekämpft. Und da gab es so ein Zeugnisteil, da haben Leute gebeichtet. Und haben Leute gebeichtet, ihre Dinge erzählt. Das war schon echt bewegend. Aber das wird ja keiner machen, wenn man sich kennt. Wenn man sich kennt, sehen die Sachen anders aus. Dann spricht man die Sachen nicht aus. Aber wenn du außerhalb deines Kontexts bist, dann bist du auch viel mutiger und traust dir einfach mehr zu. Aber ist es das, was in erster Linie unser Job ist, unser Auftrag, irgendwo anders hinzugehen? Das kann für manche, den einen oder anderen sein, für den Christoph und für den Astrid war das so. Aber ist das der Ruf, den jeder Christ erstmal hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Ruf, den jeder Christ hat, ist, Missionar zu sein, und zwar wie Jesus. Jesus hat jetzt keine großen Mission Trips gemacht und ich glaube, das kann auch für den einen oder anderen dran sein, aber ich glaube, der Alltag sieht anders aus und ich möchte, dass wir uns jetzt mal den Alltag angucken von Jesus, wie er Mission gelebt hat. Ihr müsst euch das vorstellen, die Missio Dei, die Mission Gottes. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde und missioniert dort, wo er geht, dort, wo er lebt. Jetzt schauen wir uns mal Jesus' Missionstaktik an. Und dann überlegen wir mal, wie wir das in unserem Leben implementieren können, wie wir das umsetzen können, wie du das umsetzen kannst. Und es kann unangenehm werden für dich. Und ich hoffe, dass Gott auch unsere Denkweise verändert, weil wir haben uns eine Denkweise angeeignet, da komme ich nachher dran, die, glaube ich, nicht so ganz biblisch ist. Aber vorher bete ich mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Keiner ist durch Zufall hier, sondern weil du es wolltest. Und ich bitte dich, dass unsere Herzen einfach öffnest für deine Mission, für dein Anliegen, für das, was du vorhast mit jedem Einzelnen von hier, von uns. Wir alle leben in deinem Plan. Der Heilsplan ist noch nicht zu Ende und wir sind Werkzeuge in deinem Heilsplan. Wir sind kleine Schräubchen und Muttern und Unterlegscheiben und Zahnrädchen und was weiß ich. Wir gehören zu deinem Werkzeugkasten und du benutzt uns, ja, um zu missionieren. Du benutzt uns, ja, um das Evangelium in die Welt zu bringen, um die gute Nachricht in die Welt zu bringen, um deine Liebe in die Welt zu bringen. Wir sind deine Agenten, wir sind deine, ja, Botschafter. Und ich bitte dich, dass du uns heute einfach lehrst, wie du das gemeint hast, wie wichtig es dir war und wie du es gemacht hast, dass wir von dir lernen und das auch, ja, hilf uns auch dabei, dass wir das auch umsetzen, dass wir es auch schaffen. Dafür brauchen wir deine Kraft, das schaffen wir nicht ohne dich. Und so bitte ich dich um deinen Segen. Amen. Ja, wenn ihr Bibel habt, schlagt doch bitte auf Markus 2, 13 bis 17. Das ist unser Predigttext heute. Ich habe den auch an die Wand gestrahlt. Und ich lese uns das aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach ging Jesus wieder hinaus an der See. Der hat irgendwas davor gemacht, Leute geheilt, war irgendwo anders. Und danach ging Jesus wieder hinaus an den See, See Genezareth. Und die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder. Markus 2, Vers 13. Als ich diesen Vers durchkaute oder diesen Predigttext durchkaute, und das ist echt spannend, weil wenn ich die Predigtreihen plane, dann gucke ich mir nur diese Dinger ganz grob an, gucke mir die Überschriften an und dann fange ich an, erst irgendwann den Predigttext durchzukauen und dann fange ich an, Dinge zu entdecken und denke einfach, wie genial ist Gott. Und mir ist hier was aufgefallen oder was das hat mich tief berührt. Das hat mich überführt. Das hat mir einfach was ganz Neues gezeigt. Das ist vielleicht nicht für euch so neu, aber für mich war es neu. Und ich finde, das ist der Hammer. Und ich glaube, da müssen wir uns auch als Gemeinden vielleicht eine neue Denkweise hingeben oder vielleicht auch umdenken. Schauen wir uns mal den Vers 13 an. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Was macht Jesus? Jesus geht dahin, wo die Menschen sind. Jesus geht dahin, wo die Menschen sind. Warum geht Jesus an den See? Damals war es so, der See, das war, also da war das Leben. Wie so die Marktplätze. Am See war das Leben. Da waren die Fischer, die haben ihre Fische verkauft. Da waren Marktstände, da konntest du auch ein Brötchen kaufen zum Fisch. Da hast du ein Fischbrötchen gehabt. Du konntest da Gemüse kaufen, du konntest alles Mögliche da machen am Markt, da waren die Leute, da war das Leben. Dort waren die Menschen. Die Frauen haben da wahrscheinlich die Wäsche gewaschen, vielleicht war da auch der ein oder andere Mann dazwischen. Ja, und dort gab es die Zöllner, ja, die Steuereintreiber, die gab es da auch, weil da überall, wo Kohle ist, ne, das sind auch die Kohle wegnehmen. Ja, da gab es alles Mögliche, der See war voll. Und an der Stelle, wo Jesus war, war auch noch ein Kurort. Jetzt war ich noch nie in Israel, aber ich habe mir sagen lassen, dass da an diesem See Genezareth, wo Jesus war, da war so ein Kurort und da waren so heiße Quellen. Ja, es war das Bad Endbach, ja, von Israel oder Bad Füssing oder keine Ahnung, wo ihr gerne hinfahrt, ja, die Bad Ems-Therme, ja, da war das. Und da sind viele ältere Leute gewesen. Ja, die einfach das genossen, in so einer Therme zu schwimmen, zu baden, das tat denen gut. Da waren noch viele Kranke, also waren ganz viele Leute und auch das Klima war da einfach gut. Ja, am See Genezareth hat ein relativ warmes Klima und von der anderen Seite kam kalte Luft und deswegen war auch ab und zu mal so ein Sturm gewesen am See Genezareth. Und was macht Jesus? Jesus bleibt nicht in der Synagoge sitzen, ja, hat überall Flyer verteilt, eine Veranstaltung gemacht und saß da und hat gewartet, dass die Leute kamen. Jesus geht dahin, wo die Menschen sind. Und was macht er da? Er spricht die Menschen an, er lehrt sie, ja, er erzählt ihnen Geschichten, er versucht den Menschen zu helfen, er begegnet den Menschen. Wenn ich so überlege, was wir manchmal machen als Kirche, als Kirchen und als Gemeinde, was für eine Denke haben wir? Was für eine Denke haben wir? Gehen wir dorthin, wo die Menschen sind? Oder investieren wir viel Zeit, Aufwand, Geld und warten darauf, dass Leute zu uns kommen? Wir geben viel Geld aus für teure Gemeindehäuser, für schöne Gemeindehäuser. Manchmal steckt da so eine Denke hinter, boah, wenn wir das Gemeindehaus richtig schön machen, richtig fett, richtig schön modern, ja, coole Beleuchtung, ja, tolle Bilder aufhängen und coole Stühle haben, ja, coole Musik machen, tolle Predigten, dann kommen die Leute zu uns. Und wir warten hier und warten darauf, dass die Menschen zu uns kommen. Und deswegen, also sind Gemeinden ständig am Umbauen und am Anbauen. Ja, das Beste sind noch, in Siegen gibt es eine Gemeinde, ja, am besten sind Gemeinden, die auch in Siegen sind, ja, die sagen, ey, wir müssen das Foyer umbauen. Ja, und dann bauen die das Foyer um, richtig tippitoppi, richtig toll, viel Geld. Ja, da fragst du auch, wie viel Geld geht in so ein kleines Foyer rein? Ja. Und wenn wir das umbauen, da kommen Leute. Und dann kommen die rein ins Foyer, ja, und dann kommst du in den Gemeindesaal und dann denkst du, ja, ne, 30 Jahre zurück, Zeitreise gemacht vom Foyer, ja, in den Gemeindesaal sind 30 Jahre Zeit vergangen. Ja, aber diese Denke, die wir manchmal haben, ey, wenn wir das Gemeindehaus umbauen, wenn wir das alles schön machen im Gemeindehaus, dann kommen die Leute zu uns. Und wir müssen Veranstaltungen im Gemeindehaus machen, damit Leute ins Gemeindehaus kommen. Ja, was steckt da für eine Denke hinter? Ich sage nicht, dass das komplett falsch ist. Ja? Aber dieser Predigttext, der hat mir nochmal gezeigt, wir sollen dahin gehen, wo die Leute sind. Wir sollen nicht warten darauf, dass die Leute zu uns kommen. Und es ist ja auch viel einfacher, wenn man Veranstaltungen macht im eigenen Gebäude und Sachen macht im eigenen Gebäude. Und ich glaube, man kann es ja auch nutzen für Gruppen und was weiß ich. Aber wenn wir Menschen erreichen wollen, wirklich erreichen wollen, dann müssen wir uns so wie Jesus aufmachen und dorthin gehen, wo die Menschen sind. Das ist auch liebevoll. Ich gehe den Menschen nach. Ich gucke mir an, wo die Menschen sind. Ihr würdet kein Geld spenden an einen Missionar, der nach Afrika geht, dort ein Haus kauft und sich dann dort hinsetzt und wartet, dass die Leute kommen. Mein Onkel war auch 12 Jahre Missionar. Was haben die gemacht? Die sind ständig in die Dörfer rausgefahren, sind ständig zu den Leuten gefahren, ja, die Jesus noch nicht kannten. Ständig. Ja, mein Onkel war Arzt, der hat operiert. Morgens nach der Schicht, ja, ist er mit ein paar Freunden, sind die dann raus und haben evangelisiert. Diese Taktiken benutzen wir alle in der Mission. Aber nicht hier in Deutschland. Nicht hier bei uns. Nicht als Gemeinde. Nicht als Gemeinden. Nicht als Kirchen. Da warten wir darauf, dass die Leute zu uns kommen. Wir bauen schön um, machen alles hübsch, machen tolle Musik, tolle Veranstaltungen, ja, backen Waffeln. Ist auch alles nicht verkehrt, ist alles gut, besonders wenn sie herzhaft sind. Ja. Aber ich glaube, es braucht auch beides. Es braucht auch, dass wir rausgehen und zu den Menschen gehen und dort zu den Menschen gehen, dort, wo sie sind. Wie Jesus es gemacht hat. Markus 14, 2,14. Jesus lädt in sein Team ein, wen er will. Team Jesus. Bunter Haufen. Jesus lädt ein, wen er möchte. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, das war jetzt, müsst ihr euch nicht so vorstellen, das war ein fettes Haus hier mit Schranke und ne, so befestigt, Stacheldraht drumherum. Das war eher wahrscheinlich so ein Zelt oder irgendwie so ein Kabüffchen, ja, hier so ein Wellblechdach oder sowas. Und als er da vorbeikam, sah er dort Levi sitzen. Und Levi, das ist höchstwahrscheinlich Matthäus und von dem haben wir das Matthäus-Evangelium. Ja? Und er sah dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Und da stand Levi auf und folgte Jesus nach. Wisst ihr, was ich an Jesus klasse finde? Dass er gesellschaftliche und kulturelle Konzepte einfach über den Haufen wirft. Der macht einfach hier mal eben schnell einen Paradigmenwechsel. Der macht einfach das, was man nicht erwartet. Ich weiß nicht, ob ihr... Es gibt ja auch hier und da auch mal Freunde, die man hat, die dann so ganz unerwartete Dinge machen. Ja, man geht irgendwie spazieren mit denen und auf einmal machen die irgendwie so einen Blödsinn. Und so ist das bei Jesus, nur im guten Sinne, ja, der macht jetzt keinen Blödsinn, sondern der macht Sachen, die einfach außerhalb, also da hätte sie nicht dran gedacht, dass das auch, dass man auch sowas machen kann. Ja, das ist wie mit einem Freund, den ich mal besucht habe, ja, der hat uns zum Pizzaessen eingeladen, Angelika und mich und meine Kinder. Und dann waren wir da und dann haben wir da den Pizzastein im Backofen gesehen. Und der hat den vorher heiß gemacht, ja, den Pizzastein. Der war heiß und hat die Pizza drauf gemacht. Wir hatten immer die Pizza roh auf den kalten Stein gelegt und dann im Backofen rein und haben uns gewundert, dass das nicht funktioniert hat. Ja, das ging dann in die Hose. Also da gibt es Leute, die machen was ganz Unerwartetes, was ganz Logisches, ja, wovor du nicht dran gedacht hast. Und das, was Jesus hier auch macht, ja, ich sag mal, dieses Pizzastein-Gleichnis, ja. Jesus lädt einen Sünder ein in die Nachfolge. Jesus lädt den Levi ein, den alle Leute gehasst haben, in die Nachfolge. Da hat keiner dran gedacht, den Levi mal einzuladen, ja. Damals war das Konzept so mit den Jüngern, ja. Da gab es die Rabbis, ja, das waren hoch angesehene Leute, ja. Die waren gelehrt, ja. Jede Mutti wünschte sich für ihren Sohn, dass der ein Rabbi wird, ja. Mehr Fame gibt es eigentlich nicht, als wenn dein Sohn Rabbi ist. Nee, was macht dein Sohn? Meiner ist Maurer, ha? Meiner ist Rabbi, ja. So, das war einfach total was ganz Tolles, ja. Und die Rabbis, die haben sich natürlich auch nur die Besten der Besten, die Guten der Gutesten, ja. Die Schlauesten der Schlauen rausgesucht. Die haben sich nur die Creme de la Creme an den Jüngern rausgepickt. Ja? Viele wollten Nachfolger werden und Rabbis, so werden wie der Rabbi. Ja? Aber die haben sich wirklich nur die Besten rausgesucht. Und die auch ethisch, moralisch korrekt waren. Die wirklich, wo du sagst, ja, das ist ein vernünftiger Kerl, ja? Der ist schlau, der ist gebildet, der ist ethisch, moralisch korrekt. Ja? Der hat sein Leben auf der Reihe, ja? Der hat sein Leben im Griff und den nimmst du natürlich als Jünger. Und was macht Jesus als Rabbi? Der nimmt die Leute, woran keiner denkt. Er will nicht die Besten, die Tollsten, die Schönsten, die ihr Leben im Griff haben, sondern er geht zu denen wirklich, zu den Kaputten. Und er wählt den Kaputten aus. Ich wäre gern dabei gewesen, ja, weil ich glaube, Petrus, den ist auch die Kinnlade so runtergefallen, weil ich glaube, Petrus und Levi, die kannten sich. Ja, wenn der Levi da am Zoll an der Zollstation da am See Genezareth war und Petrus hatte ja ein Fischereigewerbe, der musste ja immer Steuern abdrücken an Levi wahrscheinlich. So, und ich glaube, Petrus fand das schon cool, er war ja auch ein Niemand, er war ja nur ein Fischer und auch nicht sehr gebildet und wurde auch von dem Rabbi auserwählt, ihm nachzufolgen und zu werden wie der Rabbi, ja, von ihm zu lernen. Ja, und er hat gedacht, ja, ich bin schon ein cooler Typ, guck mal, Jesus hat mich erwählt, ja. Weiß zwar nicht warum, aber er hat mich erwähnt, Nachfolger von Jesus zu sein. Und dann gehen die da an den Zollhaus vorbei und dann sagt er, ja, und den Levi nehme ich auch noch, der Jesus, der eigentlich noch schlimmer ist als Petrus, der ein total unmoralisches Leben geführt hat oder führt, der Menschen über den Tisch zieht, der Menschen abzockt. Stellt euch vor, weiß nicht, ob euch jemand mal abgezockt hat, jetzt Notebooks billiger wollte mich abzocken die Woche. Ich habe meine Waschmaschine zurückgeschickt und dann haben die gesagt, ich hätte die kaputt gemacht und wollten mir die 300 Euro nicht geben für die Waschmaschine. Ja, stell dir vor, die Frau, die mir diese E-Mail geschickt hat, würde jetzt auch Jesus erwählen und würde sagen, hier, mit dem arbeitest du jetzt hier in der Gemeinde zusammen. Ja, obwohl ich so einen Hals auf die habe, weil die mich versucht hat zu verarschen. Jesus wählt das aus, was in unseren Augen vielleicht nicht so gut ist. Wo wir sagen, ey, der hat das überhaupt nicht verdient. Und es gibt, ich wette, bei jedem von euch, außer ihr seid super heilig, dann nicht, aber es, außer mit Siegfried. So. Aber ich denke mal, jeder von euch, und mein Edmund, ja, und ein paar ganz anderen, aber ich glaube, jeder von euch hat irgendjemanden in seinem Leben, wo er sagt, boah, mit denen in den Himmel die halbe Ewigkeit verbringen. Nee, mit dem möchte ich das Evangelium nicht teilen, weil wenn der in den Himmel kommt, der nervt, ja, der erzählt mir die ganze Zeit irgendwas über Computerprogramme oder über was weiß ich. Ich glaube, aber genau den will Jesus auch haben in seinem Team. Und wir haben nicht das Recht zu sagen, nee, den wollen wir nicht. Weil Jesus erwählt, wen er möchte. Und er hat dich ja auch erwählt zum Glauben. Und er hat dich ja auch auserwählt zur Nachfolge. Und es gibt bestimmt auch jemanden, der sagt, ich nehme jetzt mal den Wim, boah, mit dem Wim im Himmel, ach nö, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Den versteht man doch nicht. Ja? Was macht Levi? Levi folgt Jesus nach. Und für Levi ist das eine radikale Entscheidung. Für Petrus war das einfach. Ja? Weil Petrus sagt, wenn das mit Jesus in die Hose geht, dann gehe ich wieder fischen. Das kann Levi nicht sagen. Wenn das mit Jesus in die Hose geht, dann kommt er zurück, dann sitzt jemand anders an der Zollstation. Da muss Levi eine Umschulung machen. Vielleicht zur Altenpflegerin, zum Altenpfleger oder zu was weiß ich, Pastor. Ja. Da muss er eine Umschulung machen. Also er folgt Jesus hier radikal nach. Er nimmt auch schon was auf sich, weil er Jesus vertraut. Und genauso ist es auch mit dir, ja. Jesus ruft dich auch in die Nachfolge. Nicht, weil du besonders schlau bist, weil du besonders ethisch, moralisch korrekt lebst, weil du dein Leben in den Griff hast, weil du irgendeine Qualität in dir hast, die dich besonders wertvoll und erwählungswert macht, sondern Jesus ruft dich in die Nachfolge, weil er möchte, dass du in seinem Team bist, weil er dich lieb hat, weil er dich verändern will, weil Jesus auch das Potenzial in dir sieht. Und nicht, weil du irgendwas Tolles kannst oder weil du irgendwas Tolles bist. Jesus ruft dich in die Nachfolge und er möchte, dass du ihm folgst. Er möchte, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Und wisst ihr was? Es gibt so viele Leute, für die wir uns schämen, fremd schämen. Ja, es gibt wirklich Leute, da schäme ich mich fremd für. Besonders, ihr Bauer sucht Frau, ich weiß nicht, ob ihr es mal geguckt habt, guckt es nicht an, das bringt euch zum Sündigen. Ja? Oder Schwiegermutter gesucht, oder Schwiegersohn, guckt es nicht an, das ist nicht gut. Ja? Und ihr werdet euch fremd schämen. Ja, DSDS und was weiß ich. Aber wisst ihr, Jesus schämt sich für dich nicht. Jesus erwählt dich, ruft dich zum Glauben. Der weiß, was du nachts machst vor dem Computer. Der weiß, was du mit deinem Geld machst. Der weiß, wie du mit deiner Frau redest und wie du mit deiner Frau umgehst und mit deinen Kindern und mit deinem Mann, mit deinen Eltern oder wie du mit deinen Kindern umgehst oder wie du auf der Arbeit bist. Aber Jesus ruft dich in die Nachfolge und er schämt sich nicht für dich. Und er schämt sich nicht dafür, dass du sagst, ich habe den Jesus lieb. Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen und sich von ihm verändern zu lassen. Weil nur bei ihm findest du wirklich das, was du brauchst. Nur bei ihm findest du wirklich das Leben, was sich zu leben lohnt. Und das hat Levi erkannt. Und was macht Levi? Ein anderes, gutes, geistliches, kirchliches Prinzip. Er schmeißt eine Party. Ja? Levi, es gibt diese Matthew-Partys, so nennt man die USA. Und das Erste, was Levi hier macht, er lädt Jesus ein auf seine Party und er lädt alle seine Freunde ein. Markus 2, Vers 15. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Levi lädt alle seine Freunde ein und das sind sogenannte Sünder. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, damals das Israel oder im Judentum, das war eine fromme Nation. Ja? Das ist das, was die AfD sagt hier, das deutsche Abendland geht unter. Ne? Die sagen immer noch, wir wären alle so kirchlich und alle fromm. Ja? Aber Deutschland ist ja halt nicht mehr so. Aber damals in alten Israel war es noch so, die ganze Kultur, alles war so fromm. Da gab es die Frommen und die haben regiert und jeder war fromm. Überall, wenn du ins Geschäft gegangen bist, war da so ein kleiner Jesusfisch. Ja, die waren alle fromm, die haben alle den Herrn lieb gehabt, kulturell auf jeden Fall. Es war alles fromm. Und dann gab es die, die offensichtlich Sünder waren. Ja, und diese Sünder, das waren Prostituierte, das waren Zöllner, das waren Henker, das war was weiß ich, waren bestimmte Menschengruppe, die einfach nicht gut genug waren, die nicht so nach dem Gesetz gelebt haben, die nicht mit Gott unterwegs waren. Ja, und die wurden ausgegrenzt aus der Kultur. Die wurden ausgegrenzt aus der Gemeinschaft. Die durften nicht in die Synagoge. Ja, mit denen hat keiner gegessen. Die wurden gemieden. Ja, und das war diese Gruppe der Sünder. Und da gab es die richtig frommen. Und da gab es die Welt. Jetzt hören wir das in unserem christlichen Kontext ja auch oft. Wir und die Welt. Ja, man kann sich auch sehr gut über Abgrenzung definieren. Finde ich jetzt schlecht, sich über Abgrenzung zu definieren. Wir und die Welt. Wieder drinnen, im Gemeindehaus natürlich, wo denn sonst, ja? Und die außerhalb des Gemeindehauses. Ja? Und was macht Jesus? Jesus hat Gemeinschaft mit denen. Welche Freunde hat Levi? Levi kann ja nur Sünder als Freunde haben, weil die anderen, die Frommen, wollen ja nichts mit Levi zu tun haben. Jetzt geh mal deinen Freundeskreis durch. Jetzt geh mal durch, mit wem du Freundschaften pflegst, mit dem du zu tun hast. Es gibt Menschen in der Gemeinde, und das merke ich, wenn ich auf Geburtstagen manchmal bin, da triffst du immer die gleichen. Da triffst du meist keine Sünder. Also du triffst schon Sünder, aber nicht Sünder. Ja, es gibt ja Sünder und Sünder. Ne? Es gibt ja immer einen, der schlimmer ist als einer. Ne? Dann geht es ja besser, wenn man jemanden hat, ne? Der schlimmer ist. Was macht Jesus? Auch so wir, Pizzastein, ja, Paradigmenwechsel. Ja? Der trifft sich und hängt mit den Sündern zusammen. Mit den Leuten, die ausgegrenzt sind aus der Kultur. Ein Rabbi. Ein Mann Gottes, der Gottes Wort kennt, der das Gesetz einhält, der richtig toll unterwegs ist, der nichts verkehrt macht. Und was macht der? Der gibt sich mit den Sündern ab, mit den Menschen, die ausgegrenzt sind. Was für ein Konzept. Ist Gott auch ein Gott der Sünder? Ist Gott auch ein Gott der Menschen, die nichts mit Gott zu tun haben wollen? Freunde, wir dürfen einen Fehler nicht machen. Ja, und da muss ich mir auch selbst an die Nase packen. Wir dürfen manche Menschen nicht übersehen. Ja, die religiösen Leiter damals, die Pharisäer und Sadduzäer und die ganzen Rabbis und die ganzen Frommen, die hatten nur Augen für ihre Leute. Ja, dass sie mehr erbaut werden, dass sie näher zu Jesus wachsen. Ja, und dann gab es die wahrscheinlich, die eigentlich okay waren, vielleicht nicht mit Jesus so viel zu tun hatten, aber die lädt man auch ein, die einem passen, die einem ähnlich sind. Aber die haben eine Volksgruppe übersehen. Die haben Leute übersehen und das waren die Sünder. Und wir dürfen den gleichen Fehler nicht wie die damals machen. Es gibt auch Menschen, die wir übersehen. mit denen wir nichts zu tun haben, die wir gar nicht in der Gemeinde wollen. Was machen FEGs? FEGs ziehen auch den unteren Mittelstand an. Ja? Aber welche Menschengruppen übersehen wir? Wirkliche Sünder. Menschen, die wirklich in Sünder leben, in Sünde leben. Ich wünsche mir, dass wir Mörder hier in der Gemeinde haben. Die natürlich den Jesus kennengelernt haben und damit aufgehört haben. Ne? Ich wünsche mir, dass wir Prostituierte hier haben, in der Gemeinde, die Heilung erfahren haben. Pädophile. Ich wünsche mir, dass wir Knastis in der Gemeinde haben. Hooligans. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die Sünde erreicht. Die Menschen erreicht und die einen Blick hat für Menschen, die es im Leben vielleicht nicht so gut gehabt haben wie ihr, die andere Voraussetzungen hatten. Drogensüchtige. Diebe. Und ich wünsche mir, dass wir zu diesen Menschen uns ausstrecken und zu diesen Menschen gehen und für diese Menschen da sind und ihnen das Evangelium bringen, dass Menschen Heilung erfahren. Und nicht, dass wir nur zu den Menschen rennen, die schon so sind wie wir, die eigentlich nur den Herrn Jesus brauchen, aber eigentlich ihr Leben im Griff haben. Ja, das wird unangenehm und herausfordernd, wenn wir das machen. Es wird stinken. Und es wird Rückschläge geben. Und ja, vielleicht wird auch der Mac geklaut. Und unsere Stühle beschmutzt. Und die Türme offen gelassen, was weiß ich. Aber das sind doch Menschen, die Jesus erreichen möchte. Wozu Jesus uns und dich ruft, zu diesen Menschen zu gehen, diese Menschen zu erreichen. Was macht Levi hier? Er benutzt sein Haus als Missionsfeld. Und das ist auch ein Paradigmenwechsel oder auch mal eine Idee, die ich euch mitgeben möchte. Dein Haus, was du hast, ist nicht dafür nur da, um das schöner zu machen, um das besser zu machen. Ja? Um das schöner zu machen als das Haus des Nachbarns. Ja? Und das zu optimieren, dass man sich noch mehr wohlfühlt. Sondern überleg mal dein Haus als missionarisches Mittel, um Menschen einzuladen, die Jesus nicht kennen, um mit ihnen zu essen, um Gemeinschaft zu haben, ihnen zuzuhören, für sie zu beten. Was für ein Konzept. Du musst nicht nach Mexiko gehen und dort Missionseinsätze machen, obwohl ich das cool fände, wenn wir das machen. Ich darf jetzt ja wieder. Ja? Aber das Missionsfeld ist doch hier vor unserer Haustür. Und sieh doch mal dein Haus als Missionsfeld. Und vielleicht bist du jetzt kein Typ, der gut reden kann, der vielleicht Gemeinschaft so pflegen kann wie zum Beispiel andere. Das musst du auch nicht. Wir wissen nicht, ob Levi so ein Alleinunterhalter war, der dann irgendwie was hier jongliert hat, ja, oder irgendwie so Storys erzählt hat. Ja, war der vielleicht gar nicht. Aber er hat sein Haus zur Verfügung gestellt und er hat den richtigen Mann eingeladen, ja. Das war nämlich Jesus und den hat er mit seinen Freunden zusammengebracht, weil er wusste, die Menschen müssen das hören, was Jesus sagt. Und vielleicht bist du so einer wie Jesus, den man einladen kann, der die Leute unterhalten kann, der den Menschen was erzählen kann, der für Menschen beten kann. Vielleicht kannst du das nicht, aber du kannst dein Haus zur Verfügung stellen und dann Leute einladen, unterschiedlicher Art, ja. Und Menschen zusammenzubringen, das ist auch eine Art von Mission. Bring Menschen zusammen, Christen und Nicht-Christen. Ich lande. Viertens, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das muss uns klar sein. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur, es geht gar nicht, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen, dieser Rabbi. Und Jesus hörte das, entgegnete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern um Sünder zu rufen. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen. Lasst uns aufhören zu urteilen. Lasst uns darum beten, dass Gott uns Menschen aufs Herz legt. Sünder, die wir erreichen. Wir sind Nachfolger von Jesus, die wir Jesus lieb haben. In Matthäus 28, 19 folgende, da gibt uns Jesus diesen Auftrag. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis das Ende der Welt. Das, was Jesus vorgelebt hat, das sollen wir tun. Das sollen wir machen. Und Jesus wird bei uns sein und uns die Kraft schenken, dass wir das hinkriegen. Was steht draußen an der Tür oder über der Tür? Wir sind eine freie evangelische Gemeinde. Das hat einer gesagt, ein Missionar, ist auch ein bisschen, ist auch ein Flachwitz eigentlich, aber ne, der ist eigentlich ganz gut. Wir sind eine FEG und nicht eine FEG-COM. Und wenn wir das verinnerlichen, dass wir eine FEG sind, die rausgehen zu den Menschen, die ein Herz haben für die Menschen, und die wissen, draußen sind Kranke. Und ihr seid kleine Notfallsanitäter. Kriegt so ein kleines Köfferchen, wenn ihr wollt, von mir. Ja? Mit so Notfalltaufe und so ein Abendmahlsbesteck. Ja? Und ein paar Bibeln drin. Wenn ihr sowas wollt, kommt zu mir, ich bringe euch das. Ich besorge euch das irgendwie. Vielleicht weiß ich nicht, wo es sowas gibt, aber ich besorge euch das. Und dann geht raus zu den Menschen, wie so kleine Notfallsanitäter, und verarztet die Menschen. Es gibt so viel Verletzung und so viel Not und so viel Potenzial für Heilung. Dazu hat euch Jesus berufen. Ich bete mit uns.